Stell dir mal vor, du fährst mit dem Auto zur Arbeit und du hast eine ganz wichtige Besprechung und du musst unbedingt pünktlich sein, aber du bist natürlich spät dran. Und als du auf den Parkplatz fährst, es regnet natürlich draußen, dann merkst du, ich muss auch noch ganz doll aufs Klo. Und dein Gebet ist, lieber Gott, wenn es dich gibt, wenn du auf mich hörst, wenn ich dir wichtig bin, kannst du mir bitte einen Parkplatz irgendwo vorne schenken, dass ich noch rechtzeitig komme, dass ich noch aufs Klo gehen kann. Und dann wird alles gut. Und natürlich wird das Gebet nicht erhört und irgendwann läufst du durch den Regen, die Blase ist immer noch voll, viel zu spät zu deiner Besprechung. Und in dir stirbt so ein kleines Bild. Dein Bild, dass Gott dein gerechtes Gebet immer erhört und immer auf deiner Seite ist. Und und immer irgendwie bei dir ist und sich um alles kümmert. Und wenn falsche Gottesbilder sterben, das ist ja eigentlich gar nichts Schlechtes. Und trotzdem, selbst bei so Kleinigkeiten muss man manchmal trauern, so, ne? Wenn sich auf einmal irgendwie was verändert. Und das ist jetzt wirklich verhältnismäßig klein. Und dass sich Gottes Bilder verändern, das ist total normal. Wir trauern meistens gar nicht und wir lassen uns nicht Zeit dafür. Ich glaube, das ist nicht so normal. Und in dieser Serie geht es halt davon, wenn sich so ganz dolle Sachen, die ich mal irgendwie geglaubt habe, wenn sich das irgendwie verändert, wie gehe ich damit um? Und vor 2 Wochen sind wir da sehr, sehr persönlich dran gegangen. Da war ja mein Freund Werner hier und guckt, was macht denn das? Warum sind Leute auf einmal so sauer auf mich, weil mein Glaube sich verändert hat? Und warum fühle ich mich selber manchmal so einsam damit? Und da hat er ja von erzählt, 2 Wochen davor war Christoph hier und da sind wir da theologisch rangegangen. Was sind denn so Sachen, die sich überhaupt bei uns manchmal verändern? Woran liegt das? Gibt es da auch manchmal Begründung für? Ist es manchmal vielleicht auch gut, dass sich solche Bilder ändern? Und heute möchte ich ein bisschen über Ostern und Karfreitag mit euch reden. Ich habe 2 Stühle mitgebracht. Steffi hatte gefragt, wofür die stehen. Mein schwarzer Stuhl steht für Gott, weil mein Gott ist schwarz. Und der weiße Stuhl steht für uns. Die meisten hätten es wahrscheinlich andersrum gemacht, aber bei mir ist das tatsächlich so. Und ich möchte anhand von meinen beiden Stühlen einfach mal erklären, was ich mal geglaubt habe, wie das Ganze funktioniert. Ich gehe einfach 2-mal durch die ganze Bibel durch und das sollte ungefähr 10 Minuten dauern, genau. Und wir gucken einfach mal. Ich beginne mal mit dieser Geschichte, die mir erzählt worden ist. Gott als Richter, wie funktioniert das, wenn Gott unser Richter ist und wie rettet er uns denn und wie funktioniert das Ganze? Und wir fangen einfach mal ganz am Anfang an. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das ist gut. Und dann sozusagen als Krönung der Schöpfung Pale und all die anderen Menschen. So, ne? Also Adam und Eva und wir waren dann alle da und Gott freut sich total und was Gott total wichtig ist, er wendet sich uns zu. Weil von Anfang an ist ihm wichtig, dass wir eine Beziehung zu ihm haben. Und Adam und Eva und Gott, die sind einander zugewandt und die laufen durchs Paradies und alles läuft irgendwie total gut. Ich kann euch das mal demonstrieren. Wie viel Kapitel glaubt ihr hält das? Ja, sagen wir mal 2. Also im 3. kommt der Sündenfall. Also wenn ihr das mal vergleicht hier, das ist jetzt die Bibel, der Teil, da hat die Menschheit ein Problem mit Gott und Gott ein Problem mit der Menschheit und hier ist noch alles gut. So, ne? Genau. Aber Gottes Ziel von Anfang an ist, dass er sich ihnen zuwendet, dass da eine gute Beziehung ist. Aber Adam und Eva, die sagen, nee, wir sind lieber selber Gott. Uns ist das total wichtig, dass wir selbstbestimmt sind und so weiter und dass unser Wille ist wichtiger als deiner. Und Gott, der respektiert das und schmeißt sie aus dem Paradies. Aber weil Gott eben nicht nur Richter ist, sondern weil er uns auch wahnsinnig liebt, sagt er, ich muss mich doch den Menschen wieder zuwenden und wie kriege ich das hin? Und dann werden so ein paar Sachen probiert und dann sucht er sich einen richtig guten Freund, den Abraham. Und er sagt, Abraham, du sollst mein Freund sein. Mit dir zusammen will ich diese Welt wieder retten. Du sollst Nachkommen haben, Zehntausende, Millionen Nachkommen. Und wir retten zusammen die Welt, das Volk, was ich aus dir gründe. Und Abraham, der findet das am Anfang total gut, diese Idee, dass er der Vater von ganz, ganz vielen Menschen wird, von dieser Nation. Aber irgendwie ist Gott ihm zu langsam. Und deswegen holt er sich eine Sexsklavin. Und was Gott will, ist eigentlich egal. Er macht das einfach selber. Und Gott findet das natürlich auch nicht gut. Und wieder sind wir voneinander getrennt. Und dann sagt Gott, den Moses, den hole ich mir jetzt ran. Und durch Moses will ich mein Volk, das in der Sklaverei ist, ich will die retten. Und er wendet sich den Menschen wieder zu. Und die, das könnte eigentlich alles so gut klappen, aber Moses, der ist auch wieder so ein bisschen voreilig und statt auf Gott zu hören und seinen Plan, bringt er einfach einen von den ägyptischen Aufsehern da um und macht sein eigenes Ding. Und dann rennt er in die Wüste und dann sagt Gott, ja, dann sitzt mal 40 Jahre in der Wüste, wirst schon sehen, was du davon hast. Und wieder sind sie irgendwie voneinander getrennt. Und dann denkt Gott, ich muss doch meinen Menschen, ich schaffe mal diesen einen Menschen, den David. Das ist ein total guter, das ist ein Mensch nach meinem Herzen. Und er wendet sich diesem David zu und sagt, Mensch David, mit dir als Vorbild, das muss doch jetzt funktionieren mit meinem Volk und so weiter. Aber David, der steht voll darauf, sich nackte Frauen unter Duschen anzugucken. Und das kann Gott natürlich auch nicht gut finden. Und so geht das die ganze Zeit weiter. Ab und zu kommen dann die Menschen und die drehen sich dann wieder Gott zu. Meistens, wenn sie irgendwie Mist gebaut haben und irgendwie Ärger haben und sagen, ja Mensch, jetzt wir brauchen doch ja doch deine Hilfe. Und Gott gibt ihnen immer wieder eine neue Chance. Und Gott schickt ein paar Propheten nach dem anderen so. Ne? Die Menschen wenden sich wieder ab, sobald es ihnen wieder gut geht. Und Gott wendet sich dann auch wieder ab und sagt, nee, so will ich nicht mit euch leben. Aber nach und nach schickt er immer einen Propheten nach dem anderen. Und sagt, und die Propheten, die überreden, so kann das ja doch funktionieren. Und vielleicht funktioniert es ja dann doch irgendwie. Und Gott läuft seinen Leuten schon hinterher, aber sobald da irgendwie Sünde da ist, dann dreht er sich dann doch wieder um. Und wir sehen das kurz, letztes Buch im Alten Testament, Maleachi, der sagt seinem Volk, da sagt Gott durch den Maleachi seinem Volk, was ihr macht, das ist totaler Mist und ich habe da keinen Bock mehr drauf und dass ihr euch nicht um die Armen kümmert und so weiter, das will ich wirklich nicht. Und dann knallt Gott die Tür zu und wendet sich von seinem Volk ab. Und dann passiert gar nichts mehr. 430 Jahre lang. 430 Jahre lang immer wieder Gebete, die irgendwo gegen die Wand gehen und Gott hört einfach nicht mehr. Und das Volk, das hat sich schon längst irgendwie von Gott abgewandt. Irgendwie wollen sie noch, aber Gott will jetzt auch nicht mehr. Und dann schreit auf einmal ein Baby. Und Gott wendet sich seinem Volk wieder zu und er macht das diesmal anders. Er kommt selber in diese Welt und er wird einer von uns. Und er zeigt uns, wie man wirklich leben kann. Und er trägt sozusagen auch unsere Sünde so. Ne? Er ist den Sündern zugewandt und wir haben irgendwie wieder eine neue Chance. Und am Ende, dann nimmt er sogar alle unsere Sünden auf sich und er stirbt am Kreuz für unsere Sünden. In diesem Moment, da schreit er sogar am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Weil der Vater, der kann gar nicht hinsehen, weil das, was wir gemacht haben, so schlimm ist und er wendet sich in diesem Moment ab. Aber weil Jesus ohne Sünde ist, da steht er am dritten Tag wieder auf, das ist Ostern, und Gott wendet sich uns wieder zu. Und die gute Nachricht ist, wenn du das annimmst, wie so ein Geschenk, wenn du das glaubst, dass Jesus am Kreuz für dich gestorben ist, dann rettet Gott dich und dann ist Gott dir ständig zugewandt. Und jetzt sollte man noch denken, wer kann denn das nicht wollen? So, ne? Du hängst irgendwie über dem Feuer der Hölle und Gott sagt, du musst nur dieses Geschenk annehmen und dann bin ich dir zugewandt und dann leben wir zusammen. Kennt jemand, der das nicht will? Eine Person, gut, zweieinhalb. Wir alle kennen Leute, die das nicht wollen. Leute kriegen ja ihren Kopf gar nicht drum. Die große Frage ist, warum funktioniert denn das irgendwie nicht? Also das ist dieses Bild, mit dem bin ich aufgewachsen, so, ne? Und dann wurde mir immer gesagt, ja, willst du denn nicht Christ werden? Das macht doch Sinn. Und weil ich dann Angst vor der Hölle hatte, bin ich dann auch irgendwie Christ geworden. Aber ich bin damit aufgewachsen. Aber ganz viele Leute, die können mit diesem Bild überhaupt nichts anfangen. Und ich gebe euch mal drei Ideen, was ich glaube, was das Problem mit diesem Bild ist, mit dem ich aufgewachsen bin. Und das erste hat damit zu tun, Jesus hat mal diese Geschichte erzählt von einem Schaf. Das ist rebellisch und rennt weg und hängt irgendwie in so einem Busch und ist irgendwie verletzt und der Hirte kommt hinterher und nimmt das Schaf auf seine Schultern und rennt wieder zurück und bringt das Schaf wieder zurück und alles wird gut. Dann erzählt er die Geschichte von einem Groschen, genau das gleiche, der Groschen liegt irgendwo verloren rum, aber er wird gefunden und wird wieder zurück und auch da ist wieder eine Party. Dann der Sohn, der gegen seinen Vater rebelliert hat, der ist da auch irgendwo noch ganz weit weg von Gott und er kommt wieder und er trifft, er will seinen Vater treffen, als er sich noch alle möglichen Sachen überlegt, was er denn jetzt als Ausrede irgendwie nehmen kann, dass er irgendwie wieder zurückgenommen wird, da ist er schon in den Armen des Vaters. Und was all diese Geschichten gemeinsam haben, ist, keiner macht was, außer Gott. Wir werden gefunden. Und in diesem ersten Bild ist es tatsächlich immer so, dass das, ja, aber du musst am Ende doch noch glauben und darauf kommt es drauf an, dass du das Richtige glaubst und dass du das auch alles irgendwie so annimmst. Das ist so ein bisschen ein Problem, was ich mit dieser Geschichte habe. Dann das zweite, und jetzt brauchen wir gleich mal unseren Vers. Woran liegt denn das, woher kommt dieses Bild, dass Gott sich immer abwendet, dass er nicht auf Sünde sehen kann? Kommt von zwei Sachen. Einmal die Chorisse, die wir singen. Ganz, ganz viele Chorisse, die reden davon. Und das zweite ist aus diesem obskuren Vers, der Habakuk 1, Vers 13. Da steht das ja, ne? Deine Augen sind zu rein, als dass du Böses ansehen könntest und dem Jammer kannst du nicht zusehen. Steht da ganz genau, ne? Nur manchmal lesen wir immer nur den ersten Teil von dem Vers. Der Vers hat einen zweiten Teil. Also deine Augen sind zu rein, um das zu sehen. Warum siehst du denn trotzdem hin? So, ne, das ist dieser zweite Teil, den wir manchmal vergessen, wo dann auch schon davon gesagt wird, ja, eigentlich solltest du Sünde verachten und so weiter, aber du guckst ja trotzdem hin. Und manchmal nervt uns das sogar, dass du trotzdem hinguckst und dass du trotzdem auf der Seite von den Treulosen bist und dass du immer wieder vergibst. Darum geht's dann nachher. Das ist eben auch noch so ein Teil davon. Das ist der zweite Teil, warum ich glaube, warum das nicht funktioniert. Eine dritte Sache ist, in diesem Bild ist es ja fast so, als wenn Gott und der Mensch oder Gott und Jesus am Kreuz Gegner sind. So, Jesus stellt sich auf unsere Seite und Jesus nimmt unsere Schuld und Gott, der Vater, der kann gar nicht hin und Gott, der muss seine Wut da irgendwie rauslassen. Der ist wie so ein Monster, der seine Wut irgendwie auf uns, aber weil Jesus eben ihn irgendwie reingelegt hat und keine Sünde begangen hat. Deswegen klappt das irgendwie nicht. Kennt einer diesen Ausdruck von Martin Luther? Der hat es so ausgedrückt, ja, wir sind ja nur schneebedeckter Dung. Wir sind alle ein Haufen Scheiße. Und weil Jesus Gott reingelegt hat, ist da irgendwie Schnee auf uns drauf und wir sehen trotzdem irgendwie vor Gott gut aus. Oder so das Bild, ein anderes Bild war, so Jesus war irgendwie wie der Asbestos-Anzug, ja, den wir um uns haben gegen die feurige Wut Gottes. Und wenn du mal in die Bibel reinguckst, ich sehe das da nicht, dass Gott auf Jesus jemals wütend war. Jesus zitiert da den 22. Psalm, ne, wo er sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber im nächsten Satz, also der 22. Psalm, das ist so eine Beschreibung, was da am Kreuz tatsächlich passiert. Und da guckt Gott nicht weg in diesem Psalm. Und deswegen sagt Jesus auch mit seinem nächsten Satz auch dann auch sofort, Vater, warum hast du mich verlassen? In deine Hand lege ich mich jetzt. Ich habe nirgendwo anders gut. Ich weiß, dass ich bei dir gut aufgehoben bin. Auch wenn das jetzt gar nicht, überhaupt nicht so scheint. Und deswegen würde ich euch gerne nochmal eine zweite Idee geben, wie man dieses Bild vielleicht auch verstehen kann. Fängt ähnlich an. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und Pale und Adam und Eva. Genau. Und Gott liebt uns tatsächlich über alles und deswegen war ihm das total wichtig, dass wir einander zugewandt sind. Und der Mensch macht, was der Mensch halt so macht, der ist lieber selber Gott und wendet sich von Gott ab. Aber selbst in dieser allerersten Geschichte sagt Gott zwar, ich respektiere das und wenn du sündigst, da sind Konsequenzen, aber Gott kümmert sich dann auch sofort um Adam und Eva, der versorgt sie, der sorgt dafür, dass sie was anzuziehen haben. Selbst als sie aus dem Paradies raus sind, er versorgt sie mit allen möglichen Sachen, die sie brauchen. Der erste Sohn von Adam und Eva, weiß einer, was der gemacht hat? Kain hat seinen Bruder umgebracht. Was macht Gott? Er rennt wie so ein Wilder hinter Kain her und sagt, ich sorge dafür, dass keiner dich anfassen kann. Dass du trotzdem, die anderen, der gibt ihm so ein Mark, also so ein Zeichen auf der Stirn, dass er nicht einfach von anderen Leuten jetzt irgendwie umgebracht wird. Gott kümmert sich um seine Leute. Und er rennt seinen Leuten immer weiter hinterher. In jedem Augenblick ist Gott dabei, seinen Leuten hinterher zu laufen. Da sind diese ganzen Geschichten, die ich vorher erzählt habe, diese ganzen Propheten, die machen nichts anderes als der Mensch, der will immer nicht. Und Gott rennt immer wieder hinterher. Und wir sehen, das kann man manchmal gar nicht fassen. Das ist wie in diesem Vers da bei Habakuk, so, wo wir auch denken, sag mal Gott, die Menschen sind echt blöd. Jetzt wende dich doch endlich mal von den Menschen ab. Aber die Einzigen, die sich abwenden im Alten Testament, sind immer nur die Menschen. Und Gott schickt einen Propheten nach dem anderen hinter denen her und sagt, ich will mich um dich kümmern. Und der Mensch dreht sich wieder weg und Gott schickt wieder einen Propheten und sagt, ich habe dir doch gezeigt, wie man richtig leben kann. Und da sind dann diese Geschichten. Ne? Der Mensch sagt, ein goldenes Kalb ist aber viel, viel geiler als unser Gott. Und Gott versorgt sein Volk trotzdem. Und eine Geschichte folgt der anderen und die gehen alle in diese Richtung. So, ne? Wir wollen unser eigenes Ding machen und Gott rennt uns immer wieder hinterher. Und dann kommt irgendwann Jesus in diese Welt und der lebt so ganz anders. Der lebt dann in uns und der lebt so ganz anders, als wir uns das vorgestellt haben. Der stellt sich auf die Seite der Schwachen und er stellt sich vor die Mächtigen. Und diese ganzen Menschen, die krank damals waren, denen es überhaupt nicht gut ging, denen ist immer wieder eingeredet worden, das ist wegen deiner Sünde und weil du so viel Blödes gemacht hast, deswegen ist Gott gegen dich. Und was macht Jesus? Der heilt diese Leute. Und er schaut in die Augen von Sündern. Das ist immer dieses Ding, Gott kann gar nicht hingucken. Jesus, der ja sagt von sich selber, dass er Gottes Sohn ist, der schaut auf Menschen und der schaut sie liebevoll an, gerade die Leute, die so ganz weit von Gott wegscheinen, der ist auf deren Seite. Das ist diese eine Geschichte von Zachäus, die ist total schön und Alle gucken auf Zachäus und alle wissen ganz genau, Zachäus, du bist ein Penner, du hast alles falsch gemacht, du arbeitest für die Römer, für die verhassten Römer, ziehst du hier von deinen eigenen Leuten, ziehst du denen das Geld aus der Tasche und so weiter. Und Jesus geht zu Zachäus und sagt, ich könnte mal eine Party gebrauchen. Auch nicht von oben herab, sondern er schaut ihm in die Augen und sagt, kann ich bei dir feiern? Das wäre echt mal gut. Und weil Zachäus Jesus als Gegenüber erlebt, verändert er sich. Ohne jeglichen Druck, ohne irgendwie was. Dass diese Frau, die am Brunnen, die so ganz viele Ehemänner hatte, und die fragt Jesus, warum redest du denn überhaupt mit mir? Wenn du noch Gottes Sohn bist, dann müsstest du auch wissen, was für eine Person ich bin. Und Jesus sagt, ja, ich weiß, was für eine Person du bist. Und du bist geliebt und du bist angenommen. Und sie verändert ihr Leben. Dann ist da diese andere Ehebrecherin, die aus so einem Zelt gezehrt wird und von diesen Mächtigen damals, und die haben alle Steine in der Hand, und Jesus stellt sich zwischen die Männer mit den Steinen und diese Frau und verteidigt sie und sagt, wer von euch ohne Sünde ist, der werft den ersten Stein. Als er dann mit dieser Frau da alleine zusammen ist, da sagt er zu der Frau, keiner verurteilt dich, Gott verurteilt dich auch nicht. Und jetzt kannst du gehen, jetzt brauchst du nicht mehr sündigen, weil Veränderung kommt durch diese Liebe, die du hast, und die hast du von mir, die hast du von Gott. Keiner hat das Recht, dich zu verurteilen. Und nach verändern sich diese Menschen, aber es ist total normal, wenn du dich auf die Seite der Schwachen stellst, dann stellst du dich oft gegen die Starken und gegen die Mächtigen. Und die logische Konsequenz, so wird diese Geschichte erzählt, ist, dass diese Mächtigen, die sind so wütend auf diesen Jesus, weil er sich gegen sie stellt. Und das ist unsere Wut, die Wut von uns Mächtigen, die Jesus umbringt. Das ist nicht die Wut von Gott. Gott ist ihm die ganze Zeit zugewandt. Gott ist uns zugewandt. Und als Jesus dann stirbt, als er gekreuzigt wird, dann bringen wir ihn um, dann bringt Gott ihn nicht um. Und das ist, glaube ich, total wichtig in dieser Geschichte. Und Jesus stirbt, und weil er ohne Sünde ist, da steht er am dritten Tag auf. Und dann passiert was, was nochmal total anders ist, was einer Beziehung nochmal eine ganz andere Dimension gibt. Bis jetzt hatten wir immer diese Beziehung, dass Gott uns zugewandt ist. Das ist auch immer noch. Aber diese Einladung ist jetzt, dass Gott sagt, ich möchte in dir leben. Das ist total wichtig. Ich bin in deine Welt gekommen, Mensch, um in deiner Welt zu leben, um die Sachen zu machen, um da mitzumachen, was du gemacht hast. Und jetzt lade ich dich ein, bei den Dingen mitzumachen, die ich mache. Und das feiern wir gleich im Abendmahl, dass Gott so klein geworden ist, dass wir einen Teil von ihm in uns haben. Und dass er gleichzeitig auch so groß ist, dass er mit uns zusammen diese Welt verändern kann. Und das ist ein ganz anderer Blick auf Abendmahl, auf Karfreitag, auf Ostern. Und das wäre das Bild, was ich heute glaube. Das ist so, wie sich mein Glaube verändert hat. Macht das Sinn? Hat jemand auch irgendwie eine Frage dazu? Weil sonst würden wir Abendmahl feiern. Ist auch nicht schlecht. Gut, dann bleibt uns eigentlich nur Abendmahl zu feiern. Also was mir in diesen beiden Bildern total wichtig ist, ist dieser Gott, der uns immer zugewandt ist. Und der auch nie aufgehört hat, der sich nie von uns abgewendet hat irgendwo. Was ausschlaggebend tatsächlich bei mir war diese Idee, dass Gott so wütend war, dass er unbedingt Blut brauchte. Da habe ich meinen Kopf irgendwann nicht mehr rumgekriegt. Das macht keinen Sinn, wenn du siehst, wie Jesus mit Menschen umgegangen ist.